Jetzt haben wir einen Gast hier im Studio, ich und Amanda Berlin, die Interview, nämlich Frau Dr. Constanze Kaiser. Sie ist sowohl Künstlerin als auch Philosophin, also zusammengenommen könnte man sagen Künstlerphilosophin.
Da würde ich gerne gleich einhaken. Künstlerin und Philosophin in gewissem Sinne, wenn man diese Trennung einhalten will. Aber ich meine damit noch etwas anderes, und zwar, dass sie eigentlich gleich ursprüngliche Wissensformen vermitteln, Formen des Umgangs, Formen der Praxis im Leben. Also ganz kurz skizziert heißt das, dass die Kunst, griechisch Techne, ein Können beinhaltet oder ein Können beschreibt, das ganz ursprünglich und unmittelbar ein Tun, eine Praxis des Menschen thematisiert und noch überhaupt nicht metaphysisch oder intellektuell auf einer reflektierten Ebene funktionieren muss. Und die Philosophie als Liebe zur Weisheit, also Philos als Freund oder Liebe, und Sophia, die Weisheit im Griechischen, bedeutet auch eine andere Form des Wissens als wissenschaftliches Wissen, nämlich eine Weisheit, die Erfahrungs- und Lebenswissen ist, etwas, was man vielleicht gar nicht auf den Punkt bringen kann, was man vielleicht gar nicht verbal aussprechen kann, etwas, dem man einfach einen Ausdruck gibt, das in einem steckt. Und da sind die beiden, Kunst und Philosophie, untrennbar, denke ich.
Das heißt, du möchtest dich nicht Künstlerin und Philosophin nennen, sondern als ein Begriff. Und wie lautet der dann?
Künstlerphilosophin.
Künstlerphilosophin. Gut.
Ja, und der konkrete Anlass eigentlich, das würde ich eingeladen haben, ist ja eine Ausstellung in der NATO gerade. Da sind Bilder von dir ausgestellt in der Kalibknechtstraße. Wie gesagt, jeder kennt sie. Die NATO macht aber erst um 6:30 auf jeden Tag. Erst da kann man die Bilder auch angucken. Was sind das für Bilder, die von dir da ausgestellt sind? Ist da ein bestimmter Fokus oder bestimmte Auswahl?
Ja, das sind Bilder, die ich in den letzten 1,5 Jahren gemalt habe. Das ist eine ganz intensive Zeit, vor allem des Malens war, wo ich mich wirklich, wenn ich mich hätte beschreiben sollen, eher auf die Praxis des Malens, also der Künstlerin, beziehen würde. Es sind Skizzen und Porträts. Also vor 1,5 Jahren ist eine Katastrophe in meinem Leben passiert, und mit der konnte ich auf einer wirklich reflektierten Ebene überhaupt nicht umgehen. Eine Sache, die man lieber verdrängt, als direkt drüber nachdenkt. Und da war das Malen für mich eine existenzielle Notwendigkeit. Vielleicht hat es mir sogar das Leben gerettet.
Hast du einfach so angefangen zu malen, zu zeichnen, oder hattest du eine Vorbildung oder hast du einfach losgelegt?
Nein, ich habe mein Leben lang eigentlich schon immer mal wieder Phasen gehabt, wo ich ein bisschen gezeichnet, gemalt habe und so, aber ich habe das nie so intensiviert. Also ich habe mich sehr aufs Schreiben konzentriert immer, dass ich übrigens auch, jedenfalls in der Form, wie mir das liegt oder wie das mir was gibt, das Schreiben, auch eine Form der Kunst ist, also eine Form der Verdichtung von etwas, was passiert, also Dichtung, obwohl es vielleicht ein Prosatext ist, ja, ein Essay.
Das heißt, so wie ich dich jetzt verstanden habe, hast du das Medium oder die Technik, Zeichnen, Malen, diesen Ausdruck schon gekannt und in dieser Krisensituation wiederentdeckt und das als Technik empfunden, als Mittel empfunden, um einer Sprachlosigkeit und einer vielleicht auch Sinnlosigkeit, was ich jetzt mal einfach reininterpretiere, in eine Krise, das hast du damit bewältigen können, hast damit, da, also mit diesem Werkzeug einen Umgang gefunden. Ja. Und so habe ich jetzt auch verstanden, dass du auch die Sprache im Sinne von, also in ihrer auch Bedeutung, nicht des Verstehens und Beschreibens, sondern des Findens von Zwischenräumen entdeckt.
Ja, das Zwischen ist übrigens ein sehr gutes Stichwort, weil das Zwischen ist für mich ein Ausdruck, also ich schreibe auch gerade an meiner Habilitation und da bin ich jetzt auch wieder sehr aktiv dran, das ging eine Weile nicht im letzten Jahr, aber jetzt habe ich das wieder sehr stark aufgegriffen und bin sagen wir mal im Endspurt, hoffe ich. Und das Zwischen ist ein ganz wichtiges Thema, nämlich zwischen sich und dem anderen sein, ja, zwischen meiner Wirklichkeit, sage ich mal, und der Realität der Objektivität und der Subjektivität, dieses Dazwischen, es gibt ja nie diese, nur diese idealtypische Verortung, ja, entweder hier oder dort oder schwarz oder weiß, sondern man ist ja irgendwie immer dazwischen und das Einzige, was man daran bestimmen kann, ist eigentlich eine Perspektivierung dieses Zwischen, nämlich wie im Fegefeuer Himmel oder Hölle, ja, und das kann man perspektivieren, denke ich, und ja, also jetzt habe ich ganz vergessen, was du gefragt hast, direkt durch das Zwischen hat mich gerade so fasziniert, ja, auf jeden Fall ist
es ging um diese Techniken, die Techniken der Schrift, des Wortes. Ja,
die Technik, ich habe es nicht studiert. Also ja. Ich habe also Philosophie studiert und Germanistik und deswegen ist mir natürlich das Wort und die Sprache technisch bei mir halt universitär ausgebildet. Aber das Malen, also ich habe nicht Kunst studiert, ist eher so eine Art empraktische Form, ja, möchte ich mal sagen. Also empraktisch heißt so, dass man im Vollzug einfach etwas tut und es gelingt, ja. Und es kommt was dabei raus, wo man danach sagt, ach, ja, kann man machen, ja. So, und deswegen ist die Kunst oder das Malen für mich etwas, wo ich zum Glück vielleicht ohne jegliche Formvorgabe einfach einen Ausdruck dessen, was gerade in mir los ist, schaffen kann. Wenn es gelingt, dann fühlt man sich wirklich irgendwie befreit, so.
Ja. Und hast du da in der Malerei Vorbilder für dich gehabt oder hast sie noch, orientierst dich irgendwo ran?
Naja, es gibt ein paar Künstler, die mich sehr fasziniert haben und dann auch angeregt haben. Also Jonathan Mese finde ich wunderbar von der Art des Auftritts, von dem Charisma, von der Verbindung einer Art zu einer Art Gesamtkunstwerk von Auftritt und Kunstwerk, dem man natürlich unterstellen könnte, der kann gar nicht malen, ja. Also weil er nicht gerade die klassischen Techniken benutzt, wie sie meinetwegen in der Leipziger Schule oder so Usus sind, ja. Und alles, was diese Techniken eben nicht benutzt, wird außerhalb von einem bestimmten Können des Malens an sich gestellt. Ja? Also das gibt's und das denke ich ist nicht so. Also ich denke, Mese ist jemand, der einen ganz eigenen Ausdruck hat und der echt ist. Also Mese ist echt und ich auch und deswegen finde ich den toll.
Es wurde ja schon vielen Malern unterstellt, dass sie nicht malen können und vielleicht sollte man das auch nicht so. Als Beruf bist du eigentlich Philosophin. Kannst du sagen, dass das Philosophische an sich da manchmal in die Bilder reinrutscht? Oder ich meine, es wird wahrscheinlich nicht so sein, oh, jetzt der Nietzsche in mir wieder da ziemlich in dieses Bild reingerutscht oder da ist mir wieder ein bisschen Wittgenstein in die Farbe geraten. Aber irgendwie.
Ja, nee, eher andersrum würde ich sagen. Also das Malen war so intensiv deshalb, weil ich sprachlos war. Ja? Und das heißt, das Malen hat deswegen funktioniert, weil es noch eine unmittelbarere Form ist, als selbst als ein Schreiben, was sich nicht an bestimmte Formen, meinetwegen einer Erörterung oder so, hält oder eines Romans oder irgendeines Genre oder so, sondern das Schreiben selbst ist eine reflektiertere Form an sich schon als das Malen. Also das habe ich jedenfalls erfahren. Es kommt natürlich darauf an, wie man malt. Es gibt sicherlich auch die Techniker, die den Plan haben, das Ausdenken und dann malen. Ja, aber wenn man versucht, etwas, was in einem steckt und nicht raus kann, auf keine Art und Weise, wenn man das versucht, trotzdem rauszukriegen und nicht zum Psychiater zu gehen, ja, sondern das selbst hinzukriegen, dann ist das eine unmittelbarere Form als das Schreiben. Deswegen könnte Nietzsche und Wittgenstein da keine Chance haben, weil am unmittelbarsten bin ich mir selber.
Sind ja auch nur dann sekundäre Einflüsse. Wie lange sind die Bilder denn eigentlich da noch in der NATO zu sehen und hast du noch so andere künstlerische Projekte am Wickel? Das sind ja jetzt nur ein geringer Ausschnitt von den Bildern, die du vermutlich noch irgendwo in deinem Kämmerchen da unterm Bett rumstehen hast.
Ja, im Moment ist meine Wohnung, die ziemlich groß ist, eigentlich ein einziges riesen Bildermeer, weil ich fast jeden Tag ein Bild gemalt habe. Also jedenfalls, wenn man es so aufrechnet, ja, also immer mal was parallel und so. Und insofern würde das nicht reichen unterm Bett. Aber ich habe, also in der NATO, das läuft erstmal noch 2 Wochen. Das ist übrigens eine Ausstellung, die von Britta Schulze, mit der zusammen ich auch eine Sendung mache, hier kuratiert, zusammen mit dem Inhaber der NATO Falk?
Ja, die NATO ist ja auch ein sehr traditionsreicher Leipziger Ort, wo man sich vielleicht auch freut. Ich meine, das ist eine Kneipe, wo geraucht wird und so.
Ja,
da wie fühlt sich das an als Künstlerin?
Ja, in der also Kneipe? Die NATO fand ich schon immer toll. Mhm. Also die NATO ist eigentlich etwas, was mich mit Leipzig ganz stark verbindet. Also als ich ankam in Leipzig und angefangen habe zu studieren, da habe ich da gleich um die Ecke gewohnt, in der Schenkendorfstraße. Und da waren wir ständig in der NATO. Mhm. Ja. Dann gab es eine andere Phase, wo ich ständig dort war. Da habe ich mit einem Professor von der Universität, der hat damals ein Seminar oder eine Vorlesung zu Sartre gemacht. Und da haben wir in der NATO französische Filme angeschaut, darüber diskutiert und halt Sartre-Verfilmungen philosophisch und filmerisch betrachtet, also auch eine Form von Kunst und Philosophie. Und jetzt gehe ich immer noch manchmal hin und nicht nur, weil meine Bilder jetzt dorthin sind. Jetzt natürlich besonders, aber ja.
Ja, es gibt viele schöne, die Doc-Woche irgendwie, früher waren Punk-Konzerte und viele gute Lesungen auch. Es gibt viele Gründe, in die NATO zu gehen. Ja, was ich noch fragen wollte, seit 31. Dezember läuft hier auch eine Sendereihe von dir und Britta Schulze bei Radio Plau. Ist da schon wieder was in Planung? Und
ja, also wir haben eine Sendereihe.
Philosophie und Praxis.
Philosophie und Praxis, genau. Und wir haben Silvester diese Sendereihe begonnen und am 2. März, 20 Uhr. Wird die nächste Sendung sein. Und da geht es eigentlich genau um die Themen. Also wir fragen uns gegenseitig zum Beispiel, was Kunst und Philosophie, was wir ja beide sozusagen exemplarisch verkörpern, jedenfalls von der Schule her, was die eigentlich Gemeinsames zusammen haben und warum das getrennt wurde. Und wir haben immer einen Interviewpartner. Das letzte Mal hatten wir vom Boxclub Matthias Eichler, ein ganz toller Boxtrainer, der ein bisschen erzählt hat, wie das in dem Training in der Eisenbahnstraße in seinem Boxclub so ist. Und da hatten wir ganz unmittelbare Praxis, die aber philosophisch deswegen war, weil es darum geht, dass dort sich Leute treffen, verschiedenster Herkunft und auch sozialer Verhältnisse, die sich verstehen, egal von welcher sozialen Herkunft sie halt sind, ob sie der Junge sind, der gerettet werden soll vor der Drogenkarriere auf der Eisenbahnstraße oder ob das ein Philosophieprofessor aus Australien ist, den ich dort auch kennengelernt habe beim Training. Ja. Das hat er alles so erzählt und Fälle also oder Beispiele für solche Kunst- und Philosophie vermittelnden Orte zum Beispiel, werden wir auch noch mehr finden, denke ich.
Das ist ja auch ein schönes Beispiel für dieses Dazwischen, was du am Anfang erwähnt hattest, dass sich auch manchmal durch ungewohnte oder unvorhersehbare Kombinationen wie Boxen und philosophisches Denken dann interessante neue Einblicke ergeben.
Ja, das Dazwischen ist eben auch genau dort ein Ort, wo sich die Jungs oder auch die Mädels, sind auch Frauen dabei, entscheiden, in bestimmten existenziellen Situationen meistens, wo sie hinwollen oder eine bestimmte Haltung, eine Körperhaltung einfach, ja, die ihnen einfach eine Art von Selbstbewusstsein gibt, zu erarbeiten, nämlich mit disziplinierter Arbeit an sich selbst, an ihrem eigenen Körper, mit Sport, ja, und auch damit klarzukommen oder Freude daran zu haben, mit Leuten etwas zusammen zu tun, mit denen sie sonst nichts verbinden würde. Ja?
Mir hat jetzt die Formulierung Haltung finden sehr gut gefallen. Eine Haltung zu finden, einmal körperlich, wie du es erwähnt hast, aber auch die Philosophie hilft mir dabei, eine Haltung zu finden, eine Haltung oder eine Position in der Welt und eine Haltung zur Welt, auch wieder das Perspektivische verorten.
Ja. Also es ist, ich bin gerade in einer privaten Hochschule Ethik Dozentin, einen Lehrauftrag und mache so eine Einführung in die Ethik. Und da ist mir richtig klar geworden, als ich über das Wort Ethik an sich nachgedacht habe, weil zuerst habe ich gedacht, ja, ich mache doch Philosophie, Ethik jetzt, naja, okay. Und aber Ethik heißt halt Ethos und heißt Haltung. Also unter anderem heißt es Haltung und zwar die Haltung des Einzelnen zu sich selbst. Ja, eine Art Selbstermächtigung als Haltung bedeutet, einen eigenen Standpunkt zu haben, einen Halt auch zu haben letztlich, der so eine Art Basisstation oder so eine Art innere Burg, ja, würde Marc Aurel sagen, oder Meister Eckhart würde sagen, Abgeschiedenheit in sich, eine Eigeninsel zu haben, die eigentlich für jeden Kampf bereit ist und von diesem Standpunkt aus kann man sich, glaube ich, ins Leben trauen dann.
Im Yoga würde das möglicherweise das Selbst sein, was man dann gefunden hat, dieser eigene Ort, von dem aus man gehen kann, wohin auch immer.
Ja, genau.
Ja, ich bedanke mich für das Gespräch schön. Oder gibt es noch abschließende Worte?
Ja, ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere in der NATO sich die Bilder anschaut oder sich auch mit mir unterhält. Also ich sitze nun dort nicht immer rum, aber man kann mich auch kontaktieren, nämlich über die Website www.mpraxis.net. Also mpraxis, Emil, Michael, Paul, Richard, Anton, X,
Xaver.
Ina, Siegfried. So, ich hab's.
Vielen Dank für das Gespräch.
Danke.
Danke.